Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Es ist wieder Dienstag und es ist immer noch so ein Tag, wo immer noch, glaube ich, so ein bisschen das Delay von dieser wahnsinnigen Wahl ist und da könnte man irgendwie auch ein bisschen Burnout kriegen, wenn man ehrlich ist. Also mir geht es jedenfalls so. Wie geht's dir? Hallo Sarah.
Mir geht's so, lass uns guten Morgen. Lass uns bitte nicht über die Wahl sprechen. Wir haben doch so ein schönes Thema hier in diesem Podcast. Lass uns doch einfach dabei bleiben. Das ist, alles andere tut einfach
nicht gut. Das stimmt. Aber ich hatte, wollte auch wieder die Brücke bauen, weißt du? Also da liegt man irgendwie so, wenn man an die Wahl denkt, so ein bisschen im Burnout. Mhm. Und die Brücke rüber zu Hunde-Burnout. Hunde-Burnout. Ich habe darüber so ein bisschen was gelesen und dachte mir so.
Das finde ich sehr gut.
Betrifft es mal einen meiner Hunde? Hat es einen meiner Hunde betroffen? Oder muss ich mir Sorgen machen? Oder keine Ahnung. Also mich hat es auf jeden Fall beschäftigt. Mir war aber nicht klar, dass Hunde auch im Burnout sein können. Also oder beziehungsweise depressiv sein können. Jedenfalls nicht so wie wir oder wie das bei uns Auswirkungen haben kann. Bin aber sehr gespannt, was du gleich dazu sagst. Bin aber auch sehr gespannt, wenn wir nicht über Wahlen reden wollen, wie dein Hundemoment der Woche war.
Folgendermaßen, ich bin seit einem Jahr Sportplatzmutter. Also meine Kinder spielen jetzt, spielen beide Softball und das ist mit unheimlich vielen Turnieren verbunden und diese Turniere finden im Sommer draußen auf so klassischen Sportplätzen eben statt. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass wir in Freising auch schon mal so ein Wochenende auf dem Sportplatz hatten. So, jetzt war dieses Wochenende wieder Turnier und wir waren wieder auf einem solchen Platz und weil diese Tage lang sind, kann ich unmöglich die Hunde zu Hause lassen. Das heißt, entweder ich bleibe zu Hause und mein Mann übernimmt das oder wenn ich damit möchte, müssen halt die Hunde eben auch mit. Und so haben wir das gemacht und das ist total tolerant, dieser Sport. Also es sind immer Hunde da und da juckt sich keiner dran. Also das ist, finde ich, total erstaunlich, weil ich bin es aus den letzten Jahren eigentlich gewohnt, dass man mit Hunden nicht eigentlich nirgendwo willkommen ist. Schon gar nicht bei den Veranstaltungen für die Kinder und schon gar nicht mit mehreren Hunden. Aber da ist das alles immer mega easy. Also niemand kräht danach. So dass wir also mit den drei Hunden dann da immer sitzen und diese Mannschaft, die ausschließlich aus jungen Mädchen besteht im Alter zwischen 10 und 16, die finden das natürlich genial und wenn die dann Pause haben, dann muckeln die sich einfach immer zwischen all die Hunde, die da sind, immer mehrere Hunde da, es waren jetzt, ich glaube, 6 insgesamt und normalerweise ist das ja etwas, wo Ronja jetzt nicht sagt, mega gut, viele Menschen, toll. So, das heißt, die halte ich immer eigentlich immer hinter mir oder im Hintergrund und schicke dann so eine Bonnie vor, die sich über jeden Kontakt freut. Aber dieses Mal, es lag mit Sicherheit daran, dass die Kinder einfach auch im Alter meiner Kinder waren und Ronja fand das spektakulär. Normalerweise versuche ich gar nicht in diese Situation reinzukommen. Das ließ sich jetzt aber irgendwie nicht so vermeiden. Und wir saßen mitten in, weiß ich nicht, wie vielen Kindern. Und Ronja hat sich immer mehr in diese Gruppe reingedrängt, in die Kinder reingedrückt, bis sie irgendwann mittendrin lag. Dann hat die sich wirklich auf die Seite gelegt und hatte sowas wie 8 Hände an sich dran, die sie so gekrault und gekuschelt haben. Also sie war jetzt nicht 100% tiefenentspannt, aber es war total selbstentschieden, wo ich mir gedacht habe, okay. Und irgendwann mal lag, hat sie den Kopf abgelegt auf so einen Schoß und hat sich da gechillt und hat einfach nur diese mega vielen Hände, die sie überall gestreichelt haben, fand die super. Und das ist ganz neu. Bei Erwachsenen würde die das niemals machen. Sie mag Kinder ja, das war immer so lieber. Aber dass sie sich da jetzt in so eine Gruppe von Mädels reinknallt und einfach sagt, so, alle her, bitte, einmal alle streicheln, das habe ich nicht kommen sehen. Und das war so niedlich und das war so schön und die fand das so super. Und diese Pause dauerte eine Stunde an und die hat locker eine halbe Stunde da gelegen. Und nicht sie hat das beendet, sondern das Spiel ging weiter und dann war vorbei. Aber sie hat da gechillt und fand das total super. Und das war so schön. Und sie ist 5 Jahre bei uns und glaub's mir oder nicht, sie entwickelt sich noch immer weiter. Und das ist eine Sache, die wir im Auge haben müssen, die wir im Kopf haben müssen. Entwicklung passiert bei Hunden auch nach vielen Jahren noch immer. Ein Hund, also die ist noch immer nicht angekommen, weißt du? Also man denkt immer wieder, jetzt ist er angekommen, weil alles gut ist eigentlich, ne? Und dann hast du solche Momente und denkst, ja, da ist ja noch mehr drin für sie sogar. Und sie traut sich jetzt sowas zu und sie öffnet sich für so eine Situation. Das ist, also da hätte ich vor einem Jahr oder vor 2 Jahren nicht dran denken können.
Mega, mega schön. Guck mal, aber ja doch, es ist toll, ist das nicht dabei. Schön? Ich glaube, jeder, ja. der mit solchen Hunden zu tun hat, kriegt sowas an der einen oder anderen Stelle einfach mit. Also es ist einfach immer so, dass viele dann auch Verhaltensweisen manchmal zeigen, die dir total unbekannt sind vorher, ne? Und getriggert werden oder ausgelöst werden durch irgendwas. Oder eben auch Gewöhnungsprozesse, Lernprozesse, wie auch immer. Also habe ich bei den Hunden nicht so gehabt, die nicht aus dem Tierschutz waren, lustigerweise. Jedenfalls nicht so auffällig, aber deshalb kann ich es super nachvollziehen. Vor allen Dingen aber auch, wenn es was Gutes ist, also wenn es positiv ist, ist es das Schönste eigentlich, weil man merkt irgendwie, dass man da ja irgendwie schon einfach was Gutes getan hat oder Räume eröffnet hat, wo sich so ein Hund oder in denen sich so ein Hund dann eben wohlfühlt, augenscheinlich, und dann auch einen Schritt geht. Das geht ja nur mit Vertrauen und das geht nur geht ja nur mit einer Entwicklung manchmal bei vielen, die aus dem Tierschutz kommen.
Ja, ich glaube, was wir hier halt so gut erkennen können, also ich denke zum Beispiel auch Hunde, die nicht aus dem Tierschutz kommen, die entwickeln sich auch, da entwickelt sich auch immer etwas neu. Und dann ist das aber mehr so, nicht so wie jetzt bei einer Hündin wie Ronja, die eine totale Angstpatientin war. Jetzt ist sie ja keine Angstpatientin mehr, sondern eher noch unsicher, würde ich sagen. Und vorsichtig und skeptisch als Typ. Das ist jetzt, das hast du ja in der Regel mehr bei Hunden, die eben auch schon irgendwelche Erfahrungen gemacht haben oder aus ungünstigen Zuständen kommen. Und da sieht man dann halt diese Art Entwicklung. Und die ist halt, und ich finde die deswegen so spannend, weil Angst einfach der Endgegner ist. Das ist nicht Aggression, das ist nicht irgendwie Jagdbeute, Trieb oder irgendwelche anderen Themen, die wir so im Hundetraining haben. Aber Angst ist wirklich der Endgegner in meiner Welt als Hundetrainerin. Das ist etwas, das du nicht einfach mal eben wegarbeiten kannst, wo du nicht, ich meine nicht, dass man alles wegarbeiten kann, aber man kann bei einem so sehr gezielt mit gewissen Stellschrauben, Dinge verändern, verbessern. Man hat so strategisches Vorgehen. Das ist bei Angst alles deutlich schwieriger, finde ich. Weil es ist einfach, das ist auch so, das hat ja mit, der Hund trifft ja nicht die Entscheidung, ängstlich zu sein. Aber der Hund trifft die Entscheidung, in die Jagd zu gehen. Der Hund trifft die Entscheidung jetzt seinem Drang nach, ich sag mal, oder er hat jetzt Bock, jemanden eine zu verpassen und ist aggressiv drauf und entscheidet sich dafür. Das ist bei Angst ja nicht. Du entscheidest dich ja nicht, Angst zu haben, sondern du hast Angst, Punkt. Und das ist einfach eine andere Problematik und deswegen ist die so extrem langwierig und so schwierig für Hundetrainer und für die Menschen ist es so schwierig, damit umzugehen. Und umso schöner ist es zu sehen, dass dieser Hund, der ja auch seit langem kein Angsthund mehr ist, finde ich. Also das haben wir ja schon alles so gut gemanagt, dass ich würde nicht sagen, dass sie eine Angsthündin ist. Aber sie ist eine sehr unsichere Hündin und eine sehr skeptische Hündin. Und zum Beispiel, wenn wir draußen unterwegs sind und sie in den Kontakt mit einem Menschen treten soll, ist das für sie immer mega, mega belastend. Dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo sie sich in so eine Situation begibt, ist einfach ein irrsinnig großer Schritt. Für den hat sie sich entschieden. Das war eine Entscheidung ihrerseits zu sagen, ich traue dieser Situation jetzt hier. Ich finde, diese Menschen fühlen sich für mich nicht bedrohlich an. Vor 2 Jahren hätten sie das aber noch. Und das ist, ne, also da, wo ein Hund, der eine andere Problematik hat, vielleicht, weiß ich nicht, sich irgendwie was Neues aneignet oder plötzlich irgendwie dieses oder jenes nicht mehr mag, das fällt dir dann auch auf, das ist auch Entwicklung. Es ist auf jeden Fall total schön zu sehen, wie sich nach so vielen Jahren immer noch was tut. Und daran erfreue ich mich einfach total wie Bolle. Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Mein Hundemoment der Woche hat so ein bisschen, ist ein bisschen spooky, hat ein bisschen was mit deinem auch zu tun, aber ein bisschen anders gelagert. Also ich hatte die Situation Kindergeburtstag und es waren 11 Kinder bei uns. Jetzt ist es so, dass nicht jedes Kind Hunde mag und nicht alle Eltern Hunde mögen. Und bei 4 Hunden musst du es dann irgendwie organisieren. Jetzt ist es aber auch so, dass Bella im Moment so eine Phase hat, wo sie alles, was irgendwie am Haus irgendwie passiert, verwählt. Das ist wirklich ganz grauenhaft. Da arbeiten wir irgendwie auch hart dran. Aber ich dachte dann irgendwie so, okay, wenn 11-mal jemand irgendwie reinkommt, dann hast du 11-mal irgendwie gerade Terror. Und lustigerweise haben wir dann irgendwie gesagt, okay, wo können wir die Hunde hinpacken für diese 2 Stunden? Das finde ich irgendwie ganz cool, wenn man sagt, okay, Kindergeburtstag ist von bis, so wenn man das zeitlich einframed. Das haben wir gemacht. Und wir haben das Schlafzimmer gewählt, um die Hunde irgendwie wegzupacken. Und da haben sie irgendwie dann Leckerli bekommen und so die beiden Superfresser Bilbo und Pelle waren dann irgendwie auch total beruhigt. Und Spanja und Bella waren irgendwie trotzdem alert. Und dann war es wirklich so, dass beim ersten Mal, als jemand dann irgendwie an der Tür war, war Bella irgendwie völlig fassungslos und wusste gar nicht, warum sie jetzt auch gar nicht raus darf aus diesem Raum. Und war völlig entsetzt. Und dieses Bellen wurde dann plötzlich auch so ein desperate Barking irgendwie, so wirklich völlig hilflos, so, was geht hier? Und dann nach dem 3. Mal war Ruhe. Aber komplette Ruhe. Es war nichts mehr zu hören aus dem Schlafzimmer. Und da war ich dann wiederum so fast in Sorge. Ist ja alles okay, mach die Tür auf und wir lagen irgendwie alle so völlig entspannt. Und das Krasse war, dass die alle da rumlagen und total entspannt waren und es war völlig cool. Und irgendwann machte dann unsere Tochter machte die Tür auf, um irgendwie da durchzulaufen und einer Freundin irgendwie das Haus zu zeigen. Die Hunde blieben aber drin. Die waren, und das fand ich super interessant, die waren so gechillt, weil ich glaube, auch für die war es richtig gut, weil sie einfach keinen Stress hatten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass 11 Kinder irgendwie um sie rum gewesen wären, bin ich mir ziemlich sicher, die waren irgendwie total irgendwie auch in Action gewesen. Es war die beste Entscheidung ever, sie wegzutun, wegzusperren für diese begrenzte Zeit und zwar für alle Seiten. Also das, was man immer so denkt, so ach du Scheiße, warum muss ich die Hunde jetzt wegsperren, das muss doch irgendwie funktionieren und keine Ahnung. Nee, muss es nicht, es muss für alle Seiten überhaupt nicht funktionieren. Und für mich insofern eine neue Erfahrung, als das sehr, sehr deutlich geworden ist, gerade so bei den Oldies wie Spanja und Bilbo, absolut richtige Entscheidung, um sie diesem Stress nicht auszusetzen. Obwohl sie ja nun alle Kinder lieben. Ne? Also gerade Bilbo wirft sich ja dann irgendwie mit seinen 50 Kilo am liebsten in so einen Kinderhaufen rein, wenn es irgendwie geht, und lässt sich stundenlang irgendwie durchstreicheln. Aber die Erkenntnis, es gibt wirklich Situationen, wo du einfach die Hunde, also vom Ding her weiß man's. Aber das Bewusstsein wieder zu kriegen, einmal mehr zu kriegen, dass du bist auch derjenige, der die Hunde schützt und auch natürlich andere schützt. Aber auch die Hunde schützt vor solchen Situationen. Und das war mein Hundemoment der Woche. Einfach diese Erkenntnis wieder zu kriegen.
Es ist ja auch für Hunde etwas anderes. Wie du sagst, ne, die lieben Kinder, die mögen es von Kindern auch durchaus auch gestreichelt zu werden oder wie Bilbo sich da so in so Kinderhaufen reinlegt, ist was anderes als 11 Kinder, die 2 Stunden Randale machen. Das ist schon belastend für Hunde. Also ich sehe das auch so, dass vor allem, weil das ja auch keine, es hat ja gar keine Not, das jetzt irgendwie so also warum sollen die Hunde das können? Das passiert einmal im Jahr, der Kindergeburtstag. Warum muss ich jetzt für dieses eine Event da die Hunde irgendwie quälen, dass sie das alles ertragen und aushalten müssen? wäre ich Tagesmutter und hier kämen jeden Tag irgendwie massenhaft Kinder in mein Haus, dann müssten meine Hunde damit schon zurechtkommen lernen. Aber dafür, dass es, ich mache das genauso, wenn wir hier große Events haben oder vor allem hatten, als die Kinder noch kleiner waren, jetzt wo die Kinder älter sind, ist das einfach was anderes, weil unser Besuch in dem Fall sehr gut managebar ist. Aber als die Kinder klein waren und dann kommen hier, weiß ich nicht, wie 7-5-jährige Kinder hin, dann kann ich 7-5-jährige Kinder kann ich unmöglich im Auge behalten, dass die tatsächlich wirklich nicht anders mit den Hunden umgehen, als abgesprochen wurde. Und die schreien, die weinen, die werfen Sachen in der Gegend rum. Das eskaliert ja bei so einem Geburtstag dann auch mal. Das müssen die Hunde überhaupt nicht aushalten. Und da mache ich das ganz genauso. Und das Schlafzimmer ist auch unsere Wahl. Weil da fühlen die sich eh wohl. Das ist eh ein Ort, den sie kennen, um zur Ruhe zu kommen. Bei Ronja ist es zwischenzeitlich sogar so, dass sie, wenn ihr das hier unten zu viel wird, dass es oft gar nicht weil Kinder hier sind, sondern zum Beispiel, wenn wir Gasthunde haben, die sehr aufgeregt sind, wenn sie hier ankommen, dann geht die hoch. Legt die sich dahin, da weiß sie, da habe ich meine Ruhe, da kommt keiner hin. Weil das eine Tabuzone für andere ist. Ne? Ja, also ich finde das genau super, das so zu machen. Schön. Aber witzig, dass sie den Raum dann nicht verlassen haben, als sie die Gelegenheit hatten. Ich glaube, das wäre bei mir anders gelaufen. Die Bonnie hätte auf jeden Fall gesagt, so, jetzt gucke ich mal, was da los ist.
Das ist die Autorität meiner Tochter, das ist ganz einfach.
Okay, wow.
Burnout bei Hunden, was fällt dir dazu ein? Ich habe ehrlich, ich bin drüber gestolpert über das Thema und dann kommst du so ein bisschen ins Nachdenken und überlegst so, okay, die haben das natürlich in dem Bericht war es so, dass dann natürlich explizit über Hunde gesprochen wurde oder geschrieben wurde, die sehr sportlich aktiv sind und eingesetzt werden. Ne? Also wo so ein plötzlich ja auch so ein Leistungsdruck entsteht. Und ich hatte immer so die Argumentationskette im Kopf, naja, also so Hunde brauchen auch eine Aufgabe und so eine Hunde müssen einfach auch was für einen Kopf haben, die müssen ausgelastet sein, Spaziergänge reichen da nicht aus, also Border Collie oder keine Ahnung. Also es gibt ja wirklich viele Hunde, die einfach auch so aktive Hunde sind oder auch speziell für was eingesetzt werden und so weiter. Dann habe ich überlegt, wie ist das eigentlich bei Polizeihunden, die ganze Zeit im Einsatz sind, mehr oder weniger. Wer achtet darauf, dass die Psyche der Hunde letztendlich einfach auch okay ist? Und in diesem Bericht wurde auch tatsächlich beschrieben, dass wenn Hunde Burnout haben, dass sich das unterschiedlicher in unterschiedlichen Arten und Weisen zeigt. Nicht nur, dass sie irgendwie depressiv in der Ecke rumliegen, phlegmatisch, sondern dass sie auch aggressiv werden können. Und es war ein blinder Fleck auf meiner Landkarte, ehrlicherweise. Eigentlich erschreckend, weil man hat es ja mit einem Lebewesen zu tun. Warum soll ein Hund, der überfordert ist, nicht auch in eine Situation geraten, die ihm überhaupt nicht bekommt? Der wird es wahrscheinlich nicht ausdrücken können, weil er nicht drüber reden kann. Aber dieses Gefühl, das da entsteht, scheint es augenscheinlich bei Hunden zu geben. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung dazu ist.
Ja, also absolut. Das ist so. Burnout ist halt so ein Wort aus der Menschenpsychologie. Ich glaube, bei uns sprechen wir oft von Überforderung oder Überarbeitung oder ich würde oft auch eher das Wort Depression vielleicht auch nutzen. Hängt auch immer so ein bisschen davon ab, worum es geht, weil Burnout muss nicht zwingend mit einem Aufgabenbereich zusammenhängen. Also, dass ein Hund zwingend sich überarbeitet hat. Das wird bei uns oft so in Kontext gesetzt. Aber ein Burnout kannst du auch haben, unabhängig von deinem Arbeitsplatz. Das wird nur oft in den Kontext gebracht bei uns Menschen. Aber du kannst auch ein Burnout haben, weil du überfordert oder überarbeitet bist mit sozialen Themen. In deinem privaten privaten Leben, also zum Beispiel viele erkrankte Familienangehörige, Konflikte im Freundeskreis oder was, es kann auch zu einem Burnout führen.
Klar.
Und das das würde ich in diese Hundewelt auch so verorten, dass es Hunde gibt, die im Burnout sind, obwohl sie gar nicht wirklich überarbeitet sind, sondern vielleicht, weil der Hundehalter überarbeitet ist. Ne? Und womöglich fühlen sie, also es gibt ja Hunde, die sich sehr verantwortlich für die emotionale Welt in ihrem Umfeld fühlen. Und die können dann auch einen Burnout bekommen und überfordert mit diesen Stimmungen sein. Hunde können im Burnout sein, weil sie tatsächlich nicht oder weil das Maß oder der Anspruch an sie zu hoch ist und sie den nicht erfüllen können. Das kann alles Mögliche sein. Das kann natürlich im Gehorsam passieren, das kann aber auch im Sozialen passieren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, wir haben einen Hund, der sozial einfach ein Thema hat, mit Artgenossen beispielsweise oder auch mit Menschen, ist ja egal, und das Leben draußen ist für diesen Hund einfach furchtbar anstrengend und er kann in ganz vielen Situationen, weiß er nicht und kann er nicht so sich verhalten, wie das gewünscht wird. Und dann wird an diesem Hund natürlich viel gearbeitet und viel diskutiert und gestritten und korrigiert und gemacht und getan und erwartet. Und so ein Hund kann auch durchaus einen Burnout erleiden. Wiederum gibt es auch in der Hundewelt den Bore-out, also das gegenteilige Modell, das unterfordert sein. Das beobachtet man viel bei Hunden, die, also ich glaube, das gibt's wahrscheinlich sogar fast noch mehr, Hunde, die eigentlich gerne was machen würden, die gerne mehr tun würden, die gerne mehr Aufgaben hätten und die nicht bekommen und dann anfangen, auffällig zu werden mit ihrem Verhalten, weil sie sich, ja, weil sie unterfordert sind. Also ich glaube, da gibt es beide Seiten und deswegen ist das auch so wichtig, dass man immer genau hinschaut, ob man noch das richtige Maß oder ob man überhaupt das richtige Maß an Erwartung und Auslastung, Beschäftigung, Gehorsam, die Erwartungen, die wir haben, wie sich der Hund zu verhalten hat, das muss halt alles maßvoll passieren. Und meine Beobachtung ist, dass der Mensch dazu neigt, immer schnell viel zu wollen. Also es soll schnell gehen. Auch die Erziehung des Hundes soll schnell gehen. Holt sich aber ein Welpen, der faktisch ja jetzt erstmal 2 Jahre diverse Phasen durchlebt. Also es kann ja gar nicht schnell. Es braucht ja mindestens diese 2 Jahre, damit wir über alles mal gesprochen haben, weil der Hund sich ja diese ganze Zeit über entwickelt ins Erwachsenenalter. Das ist so, als würden wir einfach unsere ersten 20 Lebensjahre als Mensch, das ist bei uns gleichzusetzen mit diesen 2 bis 3 ersten Jahren beim Hund, als würden wir die vorspulen wollen. Und sagen wollen, also jetzt muss aber dieser 11-Jährige mal langsam vernünftig und reguliert und total in sich ruhend und stabil und wissen, wer er ist. Und so soll dieser 12- oder 11-jährige Mensch bitte durchs Leben gehen, obwohl er eigentlich ja noch gut 10 Jahre Zeit hat, um diese Reife zu entwickeln. Und ich glaube, da in dem Bereich passiert bei uns viel, wo wir die Hunde in diese emotionale Burnout-Situationen durchaus auch bringen, weil wir einfach viel zu viel erwarten von den Hunden.
Ja,
wäre jetzt also, so das, was ich zu dem Thema sagen kann.
Also ich bin teilweise einfach auch überrascht darüber, wenn man dann ein bisschen in die Tiefe geht des Themas, dann stellst du eben fest, dass genau das, was du sagst, die Alltagsdinge sind eigentlich schon so, dass viele Hunde da schon überfordert sind. Also gerade dann, wenn man irgendwie viel mit ihnen arbeitet, auch im Alltag. Ich habe auch eine Bekannte, die findet es super irgendwie und die ist auch fest davon überzeugt, dass der Hund irgendwie total gut drauf ist und es ist halt auch ein Border Collie. Die arbeitet die ganze Zeit mit dem und mir ist aufgefallen, dass da eine Wesensveränderung stattgefunden hat bei dem Hund. Also nicht zum Positiven unbedingt. Und wo ich gedacht habe, was stimmt denn mit dem nicht? Also der hat alles, was er braucht. Die trainiert mit ihm, die Hunde sind die ganze Zeit mit dabei. Also alle Parameter, die mir so einfallen, würde ich immer sagen, so alles gut. Und dann guckst du dir diesen Hund an und irgendwas stimmt mit diesem Hund nicht. Also bis hin zu der Tatsache, dass er halt einfach auch mal schnappt nach dem Hundekollegen und so, ne? Und jetzt kommen ja,
das
mir
ist
so
ein, wahrscheinlich ein Nervenbündel. Ist es das,
das ist was ein totales Nervenbündel.
Also, so, ja. So ein, ja. Bei der Rasse, entschuldige, dass ich dir einmal ganz kurz, genau hier muss ich einmal ganz kurz rein, weil genau diese Hunderasse ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel. Das sind wirklich, wirklich leistungsfähige Hunde, die unbedingt beschäftigt werden müssen. Das führt wiederum dazu, dass der Mensch es richtig gut meint auch und absolut, also die werden dann totgearbeitet und eigentlich ist der erste Job, den ein Border Collie lernen muss, ist zur Ruhe zu kommen. Das ist auch ein Job, das ist auch Arbeit für den. Das kann auch eine Aufgabe sein, ne? Aber wenn du den jetzt nonstop arbeitest und weil du weißt, du hast einen Border Collie und der muss ja unbedingt auch beschäftigt werden und viel tun, dann meinst du es gut und machst das ganz, ganz viel. Und aber was ganz wichtig ist, ist, dass er halt auch lernt, sich wieder auszuschalten und zur Ruhe zu kommen. Das muss total homogen sein. Also es muss eine gute Balance zwischen tatsächlicher Arbeit und Aufregung und Wachheit, also sei jetzt wach, du musst jetzt leisten, du musst jetzt schnell reagieren und nein, jetzt ist Ruhe, jetzt brauchst du gar nichts und jetzt musst du aufhören, auf die ganzen Reize zu reagieren, jetzt musst du deine Impulse kontrollieren. Das ist gerade bei solchen Hunderassen unfassbar elementar wichtig, dass das als allererstes gearbeitet wird, dass der Hund trotzdem auch gut zur Ruhe kommen kann. Und das wird ganz oft übersehen. Und die geraten ratzfatz sowohl in ein Burnout als auch in ein Bore-out. Also beides ist bei diesen Hunden sehr schnell passiert. Und da muss man mit Fingerspitzengefühl und einer guten Betreuung am besten auch ran an diese Rassen. Weil auch hier, ne, ich sehe ja jemanden, der sich total bemüht eigentlich. Und das finde ich total toll grundsätzlich. Ne? Nur vielleicht hat man es hier übertrieben und hat vergessen, dass der Hund jetzt auch ganz dringend die Ruhearbeit beherrschen muss. Und zwar eigentlich noch vor der aktiven Arbeit, weil das kann der super. Zur Ruhe kommen fällt ihm aber schwer. Und zwar so zur Ruhe kommen, dass es auch, also er muss natürlich ausgeglichen und ausgelastet sein, gesunder, auf eine gesunde Art, um dann gut zur Ruhe kommen zu können. Das ist eine große Herausforderung bei diesen Rassen. Und deswegen hast du dieses Burnout-Bore-out-Thema bei genau solchen Hunderassen auch ganz häufig. Und dieses Schnappen und Überreagieren ist halt einfach es ist ein wunderbares Signal für, ich kann nicht mehr. Ich weiß gerade nicht, ich bin total drüber, ich kann nicht, ich zack, zack, zack. Ich handle einfach, ich bin impulsiv.
Ja, das ist genau das. Und das ist genau das, was ich auch, ich habe es bei meinen Hunden so in der Tat nicht. Ich habe irgendwie jetzt durch diese Geschichte mit Bilbo, mit dieser Herzschwäche, glaube ich, bin ich wieder deutlich sensibler geworden, einfach um die Zeichen zu erkennen, die Hunde so durchaus senden. Und auch wenn es um Überforderung geht, es gibt natürlich auch dann Kleinigkeiten auch bei ihm oder wo ich mir hinterher natürlich auch Vorwürfe gemacht habe, weil ich natürlich schon gemerkt habe, er wird langsamer und dann denkst du so, ja, jetzt komm endlich was. Aber manchmal trödelt er einfach auch. Aber in dem Fall war es eben so, er konnte einfach nicht. Also er konnte wirklich nicht schneller. Mhm. Und all die Zeichen, die sie senden und die Hunde durchaus absenden, manchmal vergessen wir im Alltag, dass sie das tun und verlernen auch so ein bisschen da genau hinzugucken, weil alles irgendwie funktionieren muss. Also wir ja auch. Ja. Und uns werden ja auch Maßstäbe angelegt, die nicht ohne sind. Ja, wir müssen funktionieren, wir müssen die Kinder erziehen, wir müssen einen guten Job machen, wir müssen für Freunde da sein, wir müssen für Familie da sein. 24/7 eigentlich. Ja, wir sind die ganze Zeit auch unter Strom. Natürlich haben wir die Verantwortung für die Hunde. Und. Und dann ist es irgendwie in meiner Welt relativ logisch, dass uns auch mal Dinge durchgehen, dass wir dass wir dann einfach auch solche Zeichen übersehen. Mhm. Und das ist etwas, wo ich gerade nach diesem Artikel dachte, ich will da einfach gerne viel, viel mehr drüber wissen. Also nicht nur, dass diese speziellen Hunderassen davon betroffen sind, sondern da waren übrigens auch Malinois genannt und Schäferhunde, ja,
perfektes Beispiel auch wieder. Mhm.
Diese ganzen Arbeitshunde, wo man auch denkt, die brauchen die Beschäftigung. Ist ja auch so, genauso wie du gerade skizziert hast. Aber das Maß dann zu finden und dann eben einfach eigentlich auch wie bei einem Leistungssportler. Ein Leistungssportler, der weiß, ich habe meine Zeiten, wo ich hart trainiere. Die Recovery ist aber exakt genauso wichtig. Also die Ruhezeiten, damit sich der Körper und der Geist erholen können. Kannst du an jeder Pulsuhr sehen, dass in dem Moment, wo du Stress hast, ist deine Herzfrequenzvariabilitätskurve auch direkt down. Also das heißt, das ist ja bei jedem Lebewesen eigentlich so. Stress wirkt sich sofort auch aus, auch nicht nur auf die Psyche, sondern eben auch auf die Organe. Und elementar natürlich das Herz. Und genau das ist das, worauf wir, glaube ich, gar nicht genug achten. Habe ich zumindest den Eindruck. Also für mich war das Thema, ich beschäftige mich jetzt irgendwie über 20 Jahre mit Hunden, für mich war das Thema so in der Form nicht so präsent.
Ja, ich glaube, diese Begrifflichkeit fällt nicht so oft in dem Kontext. Das wird halt irgendwie so ein bisschen anders umschrieben, aber also letztendlich ist das Wort Klauberei. Das ist ein großes Thema in der Hundewelt. Und diese Rassen, die du eben genannt hast, ich würde sogar so weit gehen und einfach sagen, jeder nervöse Typ, also es kann auch ein Jack Russell sein, das kann auch, also jeder Hund, der so eine gewisse, also der dazu neigt, auch einfach sehr reaktiv zu sein, eher unruhig, eher nervös, das sind Hunde, die dazu neigen, schnell in so einen Burnout zu rennen. Was aber genauso viel oder vielleicht sogar noch mehr passiert, ist ein Burnout bei Hunden, wo die Erwartung an den Hund sehr hoch ist und der Hund die faktisch einfach nicht erfüllen kann. Das kannst du dir als Mensch ja auch gut abrufen. Du hast das ja eben auch ganz schön zusammengefasst, was wir alles so vor der Brust haben als Menschen, ne? Was wir alles leisten müssen, was wir alles können müssen, was wir alles wegarbeiten müssen. Und da ist es ja nicht mal alle die schiere Masse der Aufgaben, die wir haben, sondern die Erwartung von außen, dass wir das auch erfüllen müssen. Und das ist bei Hunden, sagen wir mal, nehmen wir jetzt mal einen Typen oder einen Hundetypen, der gar nicht mal so nervös ist, sucht dir eine Rasse aus, ist, sagen wir mal, ein schöner, gut gemütlicher, gut ausgelasteter, erwachsener Labrador, der kann auch genauso einen Burnout erleiden, weil der vielleicht gar nicht das Tempo und vielleicht möchte man etwas mit ihm machen, was ihm einfach nicht liegt. Das heißt, es kommt eine Erwartung auf diesen Hund und der Hund bemüht sich und er möchte gerne mitmachen, er möchte gerne deine Erwartungen erfüllen, aber er schafft es einfach nicht. Vielleicht, weil du es auch kacke erklärst oder weil es nicht sein Ding ist oder weil er einfach das Potenzial für das, was du jetzt mit ihm machen möchtest, gar nicht hat. Und du ackerst dich an dem ab und du erwartest und erwartest und der Hund kann aber gar nicht leisten. Und hier kannst du genauso in Burnout rennen als Hund, weil du einfach diese Erwartung nicht erfüllen kannst. Und so Hunde sind ja sehr darauf gepolt, zu gefallen. Oder nicht alle Hunde, aber viele Hunde möchten kooperieren und möchten gefallen. Und weil sie es nicht schaffen, weil sie es vielleicht nicht verstanden haben oder einfach auch nicht können, werden auch depressiv, weil sie einfach permanent versagen. Und das lassen wir die Hunde ja auch spüren, indem wir Belohnungen auslassen oder sogar wütend werden oder die Stimmung scheiße ist oder wir schimpfen. Damit geht's dem Hund nicht gut. Deswegen muss man ja auch so achtsam damit umgehen, wenn man auf solche Arten arbeitet, muss das fair bleiben. Das ist wir sprechen immer von fairer Hundeerziehung oder von fairer Hunde. Ich finde immer das Wort Erziehung finde ich immer mehr komisch. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Sagen wir, faire Hundehaltung. Wir sprechen immer davon, dass es fair sein soll. Und fair heißt eben auch, dass man nicht mehr erwartet, als derjenige leisten kann. Und fair bedeutet aber auch, dass ich mir sehr wohl groß und viele Gedanken machen muss über meinen Beitrag zu dem Gelingen dieses Projekts, was immer ich da jetzt mir vorgenommen habe mit meinem Hund. Weil wenn ich einfach nur erwarte und nicht vernünftig abliefere als Mensch, dann schade ich meinem Hund automatisch. Einem Hund etwas abzuverlangen, was ich ihm nicht richtig erklärt habe oder was er nicht verstanden. Also Hunde sind ja so schwer gar nicht zu ver-, also anders, wenn es nicht gelingt, wenn das, was du dir vorgenommen hast, nicht gelingt, dann kannst du da nicht einfach noch mehr Druck auf das Tier machen, sondern du musst dich fragen, warum es nicht gelingt und ob es vielleicht auch an dir liegen könnte. Oder ob der Hund das Potenzial nicht hat. Oder ob die Strategie nicht die richtige war. Oder die Anreize für das Gelingen, das Timing. Es kann so viele Gründe haben, die alle der Hund nicht schuld ist. Und das ist so, so wichtig, dass wir uns immer wieder hinterfragen selber, woran liegt das? Und es gibt viele Hunde, die auch überfordert damit sind, dass man nichts von ihnen verlangt. Das sehe ich ganz viel. Hunde, die ganze Zeit fragen, was muss ich jetzt machen? Was darf ich jetzt machen? Die so rahmenlos sind, die so verloren sind in ihrer, die keine wirkliche Führung bekommen. Das erlebe ich auch viel. Und es sind für mich auch Hunde, die schnell in so ein Überforderungsverhalten kippen. Das sehe ich ständig. Hunde, die überfordert mit Situationen sind, weil man ihnen keine Ansage macht. Was ist denn jetzt von dir? Was wird hier erwartet? Wie hast du dich zu verhalten? Beispielsweise ein Hund, der permanent von seinem Halter in Situation, also der wird einfach nicht geführt, ne? Also wir sind jetzt im Wald unterwegs, der Hund darf losflitzen und knallt in irgendwelche anderen Leute mit Hunden rein. Da erlebt er jedes Mal, oder nicht jedes Mal, aber ganz regelmäßig eine negative Rückmeldung, weil die waren an, der Hund war an der Leine, der ist vielleicht gar nicht scharf auf den Kontakt, dann wird der vielleicht von dem anderen Halter noch angeschrien oder weggeschickt. Dann fängt der Halter des freigelassenen Hundes an, noch zu diskutieren, dann entsteht vielleicht noch ein Konflikt zwischen den beiden Menschen und am Ende stehst du jetzt als der Hund, der da reingeknallt ist, der das verursacht hat, da, und du weißt überhaupt nicht, was los ist.
Ja.
Du verstehst das nicht, du wusstest nicht, was du darfst, was du nicht darfst, du verstehst nicht, warum diese Missstimmung jetzt entstanden ist. Und das ist ja auch deine Verantwortung als Halter, deinen Hund gar nicht immer wieder in solche Situationen zu bringen. Das ist ja auch arschig von dir, zu sagen, ja, der ist immer ja total nett, der will ja nur mal kurz gucken gehen, der will ja nur mal Hallo sagen, der will ja nur mal, warum denn nicht, warum denn? Ja, Alter, weil der jetzt Anschiss da hinten kriegt, weil der jetzt da hinten der wird jetzt abgelehnt da hinten und der weiß, ja, der ist nämlich total gut drauf und weiß nicht, warum er jetzt abgelehnt wird und jetzt fängst du noch an, mit dem zu diskutieren und zu streiten. Die Stimmung nimmt dein Hund auch noch mit. Wieso überlässt du dieses Problem jetzt deinem Hund? Beschützt den doch davor jetzt. Und das ist jetzt ein Beispiel. Das kann ich jetzt total ausweiten auf das Häusliche auch, ne? Also zum Beispiel. Hört ihr das Knistern? Hörst du das Knistern?
Mhm.
Bonnie. Was heißt? Bonnie war im Kinderzimmer. Die haben die Türen aufgelassen. Siehst du mal, ne? Während ich hier den Podcast auf, ich höre es knistern, aber ich sehe schon, es war eine Kekspackung und die ist schon leer. Sie lutscht die letzten Geschmackspartikel raus. Ich musste nur jetzt, sorry, einmal kurz gucken. ja, worauf ich hinaus wollte, ist, einen Hund nicht zu führen, einem Hund keinen Rahmen abzustecken, ist auch unfair. Und das kann auch einen Hund überfordern. Das heißt, es muss nicht immer die hohe Erwartung an den Hund sein, sondern es kann auch sein, dass du gar keine Erwartung hast, dass du dem Hund überhaupt nichts mitgibst. Was darf ich, was darf ich nicht? Das ist genauso scheiße und kann deinen Hund genauso ins offene Messer rennen lassen. Wir übernehmen eine hohe Verantwortung in dem Moment, wo wir diese Tiere in unser Leben lassen. Und zu dieser Verantwortung gehört eben auch dazu, manchmal über den eigenen Schatten zu springen und auch zu sagen, so auch egal wie sehr ich das lustig fände, wenn mein Hund die ganze Zeit munter und fröhlich frei in der Gegend rumrennt und zu jedem hin kann oder ach, mir ist das doch egal, wenn der Hund dies und jenes macht. Ja, aber für deinen Hund wäre es vielleicht doch ganz wertvoll, wenn du jetzt auch mal eine Grenze setzt. Ja, ich weiß, es ist ganz wichtig, dass dein Bild nach außen stimmt, dass dein Hund total in Spur läuft, dass du den super erzogen hast und dass der niemanden stört. Das, zum Beispiel ich würde eher in diese Kategorie neigen, dass ich, mir wäre es sehr, sehr wichtig, dass mein Hund in der Gesellschaft, in meinem sozialen Umfeld niemanden stört. Ne? Also heißt, ich habe einen hohen Anspruch daran, dass der Hund jetzt hier gehorsam ist und, ich sag mal, funktioniert. Das Wort ist auch nicht schön, aber wenn man es genau nimmt, ist es ja so. Auch hier liegt es bei mir, dafür zu sorgen, dass ich dem Hund das ermögliche, dass er das tun kann. Und das funktioniert nicht immer und das funktioniert auch nicht mit jedem Hund. Und es wird immer Hunde geben und immer Fälle geben, wo man an der einen oder anderen Stelle, ja, wo es eben nicht so perfekt ist. Und dann kannst du nicht einfach sagen, ich mache so lange Druck auf den Hund, bis diese Erwartung erfüllt wird. Sondern vielleicht muss ich auch nochmal einen Gang zurückschalten. Und dann, ja.
Nee, alles gut. Also ich glaube, mehr kann man dazu auch kaum sagen, weil du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst schon. Also es ist genau so, wie du sagst. Und es ist, glaube ich, elementar, nicht nur darauf zu achten, sondern einfach auch diese Rahmen von vornherein zu stecken. Also das heißt, der Rahmen für die, naja, bewusste Entscheidung, etwas mit dem Hund zu tun, aber auch genauso ihm nicht alleine zu lassen, sondern ihm einfach auch zu sagen, was geht und was nicht geht und wie weit geht es und wie weit geht es eben nicht. Und ich glaube, das ist schwer. Das ist etwas, wo du einfach jeden Tag immer wieder neu entscheiden musst. Und ähnlich wie bei Kindern, wir ziehen ja immer wieder auch mal den Vergleich zu Kindern. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass eben das Setzen von Grenzen oder Rahmen, wenn du willst, eben auch eine Form von Zuneigung ist. Also Kinder und auch Hunde empfinden das als eine Art von, weil du beschäftigst dich mit ihnen, du übernimmst Verantwortung. Mhm. Und dementsprechend ist das, glaube ich, so das Wichtigste, was wir heute, glaube ich, sagen können, dass dieses Setzen von Rahmen in beide Richtungen elementar ist.
Und vielleicht nehmen wir es mit in die nächste Folge, dass wir uns in der nächsten Folge mal die Frage stellen, wie viel muss ich kontrollieren und wie viel kann ich auch mal gut sein lassen? Weil das ist, glaube ich, eine Frage, die bestimmt viele beschäftigt. Wann wird's unfair? Wann werde ich zu so einem Kontrollfreak oder zu so einem Machtpsycho, der irgendwie den ganzen Tag nur noch alles bestimmen will rund um den Hund? Und wann werde ich den Hund damit ersticken? Wie viel Rahmen braucht mein Hund? Wie finde ich das überhaupt heraus? Und ganz mal unabhängig davon, dass das sowieso eine elementare Grundsatzfrage ist, spielt das eine sehr wichtige Rolle beim Gelingen deiner Erziehung. Weil wenn du den Hund den ganzen Tag nur anmoderierst und der permanent in Kommandos ist, könnte das schwierig werden für eine zuverlässige, langfristige Sache.
Nehmen wir mit in die nächste Folge. Danke dir für diese heute und euch allen da draußen einen fantastischen Dienstag und eine schöne Woche.
Und dir auch. Bis nächste Woche, Mike.
Bis dann.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.